alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen. Bei uns piept es ordentlich am Anfang dieser Folge von Alles Möhre oder was. So hört es sich nämlich im Frühjahr und Sommer in einigen Regionen und vielen Gärten noch an. Eine bunte Vogelschar flattert durch die Gärten, zieht in Nistkästen oder in Nestern in Hecken ihren Nachwuchs groß und verfüttert dabei auch ganz, ganz viele Insekten, die vielleicht sonst unseren Pflanzen geschadet hätten. Gartenvögel sind also wichtige Helfer für alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Sie sind unermüdlich, fast rund um die Uhr im Einsatz und verlangen dafür auch gar kein Geld. Das Einzige, was wir ihnen bieten müssen oder sollten, ist eine möglichst intakte und auf die Bedürfnisse der Vögel ausgerichtete Gartenwelt. Und was wir nicht vergessen sollten, der Schein trügt bei manchen Gartenvögeln. Sie sind längst nicht mehr in so großer Zahl in den Gärten anzutreffen. Der Bestand ist bedroht und genau darum soll es in dieser Folge von Alles Möhre oder was gehen. Wie können wir unseren Garten so bepflanzen und gestalten, dass er ein kleines Paradies nicht nur für uns, sondern auch für Vögel wird? Meine Expertin dazu ist Linda Henschel vom NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Linda, schön, dass du wieder einmal dabei bist. Freut mich, dass du hier im Studio sitzt.
Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Freue mich auch sehr.
Ja, auf alle Fälle. Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und da kümmere ich mich sehr gerne auch um alle Fragen rund um Gärten und auch die Tiere, die da anzutreffen sind. Ja, Linda, wir sind ja jetzt am Beginn des Jahres und viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner wollen vielleicht im Frühjahr den Garten umgestalten, etwas Neues pflanzen oder auch ganze Bereiche verändern. Und so ein alter Gartenspruch lautet ja auch, ja, ein Garten ist nie fertig. Es fliegen ja natürlich Vögel durch die Gärten und man könnte den Eindruck bekommen, ach, so schlimm ist es gar nicht. Es sind immer noch so viele Vögel unterwegs wie früher. Ja, aber das stimmt ja leider nicht. Bei einigen Vogelarten ist es fast schon dramatisch. Welche Vögel werden immer seltener in unseren Gärten?
Also grundsätzlich kann man sagen, unsere Vogelbestände in den Gärten nehmen dramatisch ab. Sehr viele Vögel stehen auch auf den roten Listen der bedrohten Arten. Wir hatten in den letzten Jahren 12 Millionen Vogelbrutpaare weniger. Das ist doch eine ganze Menge. Zum Beispiel beim Star hat der Bestand um die Hälfte abgenommen. Das finde ich ganz schön krass. Und die Allerweltsvögel werden auch immer weniger. Zum Beispiel Meise und der Spatz. Die sieht man auch immer weniger in unseren Gärten.
Ja, stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Wenn ich bei mir mal so aus dem Fenster gucke hinten, da war vor einigen Jahren noch viel mehr los und es wird ein bisschen weniger. Und woran liegt das, dass ja, die Bestände so dramatisch zurückgehen?
Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass die Lebensräume immer weniger werden, dass die Nahrung in der Natur für die Vögel immer weniger wird. Und das trägt dann beides dazu bei, dass auch weniger Jungvögel aufgezogen werden. Also das ist ein Kreislauf und da können wir doch bestimmt nachhelfen, wenn wir unseren Garten naturnah umgestalten.
Und dann fangen wir auch gleich an und geben ein paar Tipps dazu, wie der Garten lebenswerter für die Vögel gestaltet und bepflanzt werden kann. Ja, fangen wir mal mit den Hecken an. Die dienen uns ja zumeist als Sichtschutz, damit möglichst niemand ja, von der Straße oder aus den angrenzenden Häusern auf unser Grundstück sehen kann. Für viele Vögel ist eine Hecke aber ein ungemein wichtiger Lebensraum. Was spielt sich alles in so einer Hecke ab?
Also einerseits ist eine Hecke natürlich eine wunderbare Nahrungsquelle. Da gehen Insekten rein, da sind Vögel unterwegs, pollenreiche Blüten findet man dort und Blätter für Raupen. Also einerseits die Nahrungsquelle, dann andererseits ein wunderbarer Schutzraum im Geäst. Da können sich die Vögel verstecken vor vielleicht einem Sperber, der von oben droht, können sich dort durch die Dornen auch schützen von außen. Und dann ein weiterer Punkt, eine Nistmöglichkeit finden die Vögel dort. Es gibt viele, die im Geäst brüten, aber auch einige, die im Bodenbereich brüten. Und in manchen Hecken, wenn oben ein freier Ast ist, nutzen sie das auch zum Ansitzen und als Singwart. Das ist auch ganz schön, wenn man dann das Gezwitscher im Garten hört.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also jetzt in ein paar Wochen geht es ja los, wenn so die Brutzeit so langsam beginnt. Dann ist wieder ein Trällern und Tirillieren in den Gärten zu hören. Und damit das noch mehr wird, dafür wollen wir heute sorgen und sprechen auch mal darüber, ja, welche Heckenpflanzen wären es denn vor allem, die wir bei uns in die Gärten setzen sollen, damit das alles so schön wird, wie du es gerade beschrieben hast?
Am schönsten für die Vögel sind natürlich heimische Arten. Unsere Vögel sind heimische Arten, also brauchen sie auch heimische Pflanzen. Und die beliebteste da ist eindeutig die Eberesche. Da stehen 63 Vogelarten drauf. Also das sind doch einige. Und im Vergleich zu den Exoten vor allem sind die heimischen Pflanzen der Bringer unter den Vögeln. Und da gehören zum Beispiel auch die Schlehe dazu, der Weißdorn ist auch sehr beliebt, der schwarze Holunder oder die Kornelkirsche.
Also so ein Kirschlorbeer wäre dann weniger zu empfehlen wahrscheinlich.
Ja, es ist natürlich keine richtige heimische Art. Da gehen wahrscheinlich nicht so viele Vögel drauf.
Macht aber immer hinten so oder ringsrum alles schön blickdicht. Also das ist für viele so ein Grund, so etwas zu pflanzen. Aber gut, wie du sagst, dann greifen wir lieber, wenn wir jetzt was umgestalten, zu den Hecken, die du gerade erwähnt hast. Und so für einen kleineren Garten, vielleicht für so einen Reihenhausgarten, irgendwie eine Heckenpflanze, die nicht so riesig wird, aber trotzdem alles das bietet, was wir haben wollen für die Gartenvögel?
In einem kleinen Garten, da geht das natürlich auch auf 2 Meter, wenn man den Platz hat. So eine kleine Hecke ist auch schon viel wert. Man kann auch aus kleineren Büschen eine Buschgruppe bilden. Oder auch nur einen einzelnen Strauch, der hat auch schon hohen Wert für die Vögel. Zum Beispiel eine Wildrose, die ist schön dicht, die hat schöne Dornen, da können sich die Vögel drin verstecken. Die ist gleichzeitig auch ein bisschen blickdicht und die blüht natürlich auch sehr schön. Der Weißdorn ist aber auch ganz toll oder der Holunder.
Und bei den Rosen, da hast du recht, also heimische Rosensorten wie etwa die Kriechrose, die Hundsrose, die Essigrose, die Zimtrose, die Alpenrose oder auch die Essigrose, das wäre schon was. Also wie du gesagt hast, da sind ja diese Piekser dran und da wagen sich vielleicht Katzen auch nicht rein und die Vögel sind da so ein bisschen geschützt und wenn es dann im Herbst die wunderschönen Hagebutten gibt, dann haben die Vögel da auch noch ein bisschen was zu picken und zu fressen. Welche Gartenvögel, du hast es ja vorhin angesprochen, es gibt da so Unterschiede, welche bauen denn ihre Nester gerade in Hecken?
Da gibt es 2 Arten sozusagen von Nistplätzen. Einmal in den stacheligen, dornigen Arten in den Hecken. Da brütet gerne der Buchfink, aber auch der Stieglitz und die Grasmücke. Und dann gibt es sogenannte Bodenbrüter, also im Boden oder im Gebüsch in dem unteren Bereich der Hecke. Da finden wir das Rotkehlchen oder die Mönchsgrasmücke oder auch die Heckenbraunelle. Und zu dem Punkt noch ganz, ganz wichtig, wo wir gerade beim Thema Nisten sind. Wenn man einen Heckenschnitt vornimmt, dann möglichst nach der Brutzeit, also dann im Herbst.
Gut, oder jetzt schnell noch.
Ja, vor der Brutzeit, jetzt geht vielleicht auch gerade noch so, genau.
Es geht ja mit dem Brüten, ja, März, April, so geht es in der Regel los, ne?
Genau, das ist so im Frühjahr, wenn der Frost vorbei ist und die ersten Sonnenstrahlen kommen und die ersten Frühblüher auch starten, dann geht auch so die Brutzeit los, genau.
Bei welchen Heckenpflanzen, die ich mir vielleicht sonst noch so im Kopf vorstellen kann, sollte ich dann ja unter den Gesichtspunkten, die wir gerade erwähnt haben, vielleicht doch eher die Finger lassen, wenn es darum geht, den Garten, wie ich es möchte, also mehr für die Vögel zu gestalten?
Also wenn man einen ganz einfachen Vergleich mal macht, zum Beispiel der Weißdorn, das ist eine heimische Art, der ist für 32 Vogelarten interessant. Dann haben wir aber auch den verwandten Scharlachdorn aus Amerika, also ein Exot, und auf den gehen nur 2 Arten. Das ist schon ein großer Unterschied und demnach sollte man doch eher auf die heimischen Pflanzen setzen, wie zum Beispiel den Wacholder, den finden auch 43 Vogelarten toll, aber den chinesischen Wacholder, den findet nur 1 Art toll. Der ist aber in deutschen Gärten doch recht häufig. Also dann doch lieber den heimischen Wacholder pflanzen.
Gut, auf alle Fälle. Und das sind ja jetzt schon viele Pflanzennamen, die du genannt hast. Also wer das jetzt nicht alles so mitbekommen hat, kann sich natürlich alles gerne nochmal anhören oder auch 2-mal oder auch 3-mal oder 4-mal. Aber man kann das, glaube ich, auch alles ganz gut auf eurer Internetseite nachlesen.
Genau, wir haben ganz, ganz viele Tipps. Ihr könnt auch bei uns ein paar Flyer nach Hause bestellen, wenn ihr das Büchlein auf der Terrasse oder im Wintergarten lesen wollt und da euren Garten planen wollt fürs Jahr jetzt, dann haben wir da auch ein paar tolle Broschüren für.
Also im Internet unter NABU einfach mal googeln und dann findet man die entsprechenden Hinweise und kann dann noch weiterführende Hinweise da bekommen und sich dann auch an euch direkt wenden und dann kriegt man das alles problemlos zugeschickt, wenn man das möchte. Ja, welche weiteren Rückzugsorte brauchen Vögel denn noch im Garten?
Also Vögel wollen sich natürlich auch verstecken. Ne? Da gibt es natürlich Fressfeinde und die Gefahr naht auch von oben. Und dann ist es ganz, ganz toll, wenn wir viele Büsche haben, viele Hecken und die Vögel dort in den Dornen sich verstecken können und reingehen können. Aber auch Vögel wollen sich auch mal frisch machen. Wir Menschen wollen das auch und die Vögel wollen das auch. Und deswegen gehen sie gerne in ein Sandbad. Das heißt, wenn man sandige Ecken hat oder mal einen Sandhaufen im Garten, das ist ganz, ganz toll. Da schlüpfen dann die Vögel rein, machen sich wieder frisch. Das Gleiche gilt für kleine Wasserstellen oder wenn man so eine kleine flache Teichstelle hat. Das ist auch ganz, ganz toll.
Also du hast es ja gerade gesagt, so ein Garten, da muss man auch aufpassen als Vogel, dass einem da nichts passiert. Wenn man so, ja, da so sitzt, vielleicht jetzt gerade im Zimmer und guckt nach draußen oder im Sommer, wenn man auf der Terrasse sitzt, dann sieht das ja alles so ein bisschen harmonisch und friedlich aus. Aber eigentlich ist da auch ein ganz ordentliches Hauen und Stechen. Ne? Also wenn da, ich meine, oben, wer da so rumkreist und sich was holen will, die Vögel picken was weg. Also es ist schon der richtige Nahrungskreislauf, der da auch abgebildet wird.
Auf jeden Fall. In einem naturnahen Garten, da ist viel los. Da kann man aber auch gerne ein bisschen gemütlich sein und der Natur häufiger ein bisschen Freiraum lassen. Das gehört dazu.
Und da wir jetzt gerade so ein bisschen über das Futter oder Fressen gesprochen haben, es muss natürlich auch Nahrung geben für Vögel bei uns im Garten. Gucken wir doch mal auf das Stichwort Füttern. Finden die Gartenvögel genug Futter in der Natur oder müssen wir immer zusätzlich noch etwas bereithalten?
Grundsätzlich ist Futtern kein Muss. Man darf es, aber man muss es nicht. Im Frühjahr ist es tatsächlich so, da gibt es weniger Nahrung von der Natur aus. Da sind die Beeren sind weggefuttert im Winter, die Samenstände sind leer, die Insekten sind auch noch nicht so richtig unterwegs. Das heißt, da macht es Sinn, genauso wie im Winter. Aber im Sommer, da sieht es dann anders aus. Da blüht es natürlich, da grünt es überall, da ist es nicht so notwendig.
Und wenn wir den Vögeln jetzt was Gutes tun wollen, was sollten wir denen präsentieren, damit sie ja satt werden?
Also ganzjährig kann man gerne so Sonnenblumenkerne anbieten, aber auch Erdnüsse sind ganz toll. Also so alles, was ein bisschen körnig ist, was so ein kleines Müsli ist für die Vögel, das ist ganzjährig super. Während der Brut sollte das alles auch schön klein sein, damit die Jungvögel da nicht irgendwie dran ersticken. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und im Winter, da darf es dann gerne richtig energiereich sein mit tollen Nüssen oder auch Fettblöcken, die dann richtig schön Energie zum Warmhalten geben und während der Brut natürlich auch ganz toll.
Denn das sollte man nicht unterschätzen. Die Vögel verbrauchen jetzt, wenn es draußen kalt ist, ganz gut Energie, wenn die so ja einigermaßen über den Tag kommen wollen. Die müssen sich auch wärmen irgendwie so. Also das ist schon etwas, was wir bedenken müssten. Da sollte man schon was bereitstellen.
Auf jeden Fall. Da gibt es sogenannte Fettblöcke. Man kann die auch super selber zu Hause machen. Also da gibt es auch ganz tolle DIYs, die man irgendwie, also schöne Anleitungen, wie man mit ein paar Körnern und wenn man so ein bisschen Rinderteig hat oder ein bisschen Fett, dann kann man das auch selber machen und den Vögeln da unter die Flügel greifen.
Also gut, Stichwort Fett ist für Menschen eher ein abschreckendes Beispiel, aber für die Vögel wäre es genau richtig.
Ja, genau. Die mit den Nüssen, die lieben sie auch.
Okay. Die Futterstation, die ist ja auch wichtig. Das sollte ja nicht so sehr das traditionelle Futterhäuschen sein. Wir haben da auch noch eins im Keller stehen. Das hat der ältere Sohn damals, als er noch klein war, in der Schule mal gebastelt. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Also das haben wir jetzt im Keller verwahrt, weil das ist ja eigentlich nicht so gut, so ein Futterhäuschen. Also wo so eine Fläche ist und so ein Dach drüber, da wird das Futter reingelegt. Dann kommen die Vögel angeflogen, picken vorne, lassen aber auch hinten was fallen und das ist dann nicht so sehr hygienisch.
Das stimmt. Da kann leider, wenn sie da mit ihrem Kot das Futter verunreinigen, doch einiges passieren. Das wollen wir natürlich nicht. Aber da gibt es andere Futterstationen, die man stattdessen sich in den Garten hängen kann.
Das wären dann so längliche, glaube ich, ne? Wo die Vögel so sich fest krallen und dann picken. Ne?
Stimmt das? Genau, das sind Futtersäulen. Die sind so zwischen einem halben Meter und einem Meter hoch, 10 Zentimeter Durchmesser. Und dann sind von mehreren Seiten so kleine Anflugstationen mit so ein bisschen einem kleinen Loch, wo das Futter dann portionsgerecht rauskommt. Und somit tritt kein Vogel in das Futter, sondern bekommt immer das, was er braucht für sich. Und die sind auch super, weil man die frei hängen kann. Das heißt, die können super angeflogen werden und sind total schön, auch weil man die an einem Busch und dann anhängen kann. Dann kann man vom Wohnzimmer aus vielleicht gucken. Das ist auch total toll. Ja, und die sind vor allem wettergeschützt. Das ist auch ganz wichtig.
Und dieses Beobachten, also den Vögeln beim Fressen zugucken, macht ja auch Spaß. Ne? Also
total.
Das heißt manchmal Fernsehen.
Oder? Also wir haben das bei uns vor dem Haus auch. Das ist total klasse. Kann man sich mal 5 Minuten zurücklehnen, mal ein bisschen die Natur genießen. Total klasse.
Wir haben über diese Futterstationen, das will ich den Podcast-Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, auch schon mal gesprochen, als wir Nistkästen gebaut haben. Da war ich ja vor einigen Wochen bei dir, beim NABU in Hannover und da haben wir ja ganz fleißig gezimmert und gehämmert und einen Nistkasten zusammengebaut und auch beschrieben, wie das geht, wenn man halt keine Bausätze kauft, sondern sich Holz aus dem Baumarkt. Irgendwann geht das ja auch mal wieder, dass man sich da etwas kaufen kann. Also wie man da selbst Nistkästen anfertigen kann. Und das ist ja auch extrem wichtig, dass wir auch Nisthilfen bauen.
Ganz genau, denn wir haben nämlich auch in unserem Garten die Höhlenbrüter, wie die Meise und den Star. Die finden nämlich nicht mehr so richtig viele Höhlen, wo sie nur mal brüten können. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Totholz, wir haben nicht mehr so viele Lücken in unseren gut sanierten Häusern. Deswegen ist es toll, wenn wir Nistkasten selber bauen. Das geht ja auch total leicht. Und wenn wir im Garten eine geeignete Stelle dafür haben, in 2 bis 5 Meter Höhe, wo sie schön frei anfliegen können, dann ist das auch genau der richtige Platz, um den Meisen dort ein schönes Häuschen hinzuhängen.
Gut, aber bitte auch nicht so, dass den ganzen Tag die Sonne drauf knallt, sonst wird es ein bisschen schwitzig da drin. Also die haben das auch nicht so gerne, wenn es 60 Grad sind oder mehr. Also da müsste man schon gucken, dass es ein halbschattiger Platz ist und dass auch vielleicht die Katzen nicht drankommen. Also da gibt es aber, wie gesagt, ganz viele Hinweise in der Podcast-Folge, wie baue ich einen Nistkasten. Gerne mal reinhören. So, jetzt wollen wir mal über die wertvollen Futterpflanzen für Gartenvögel sprechen. Welche Beerensträucher oder Gehölze mit Beeren sollten denn rein in den vogelfreundlichen Garten?
Da gibt es natürlich bei uns ganz viele heimische Arten. Ein paar davon sind zum Beispiel die Hasel, die Hainbuche, die Schlehe, der Wacholder, der schwarze Holunder, den habe ich schon mal erwähnt. Mhm. Aber auch die Vogelkirsche oder der Holzapfel, das sind ganz, ganz tolle Beeren und Sträucher. Die kann man sich sehr gerne, kann man schön kombinieren und dann hat man das ganze Jahr über was fruchtet oder was blüht und dann hat man da eine schöne Kombination für verschiedene Vogelarten im Garten.
Holzapfel hört sich ja so ein bisschen, da würde ich ja sagen, erstmal langsam ranpicken, nicht, dass es doch ein bisschen hart ist.
Aber ja, da könnt ihr ja mal alles selber gucken, wie der aussieht. Vielleicht ist der ja wirklich aus Holz.
Nein,
natürlich nicht.
Die Vögel verputzen ja nicht nur gerne irgendwelche Samen und so weiter. Die haben ja auch gerne mal Insekten im Schnabel, die wir ja so gemeinhin als Schädlinge betrachten. Ich sage ja immer, so eine Blattlaus würde von sich selber niemals behaupten, dass sie ein Schädling sei, sondern ich würde sagen, ich habe doch auch noch meinen Job zu tun hier und möchte so ein bisschen durch die Gegend fliegen und mich ein bisschen ernähren. Aber naja, sie ist aber auch gerne mal im Schnabel von Meisen und oder umgekehrt, die Meisen haben sie auch gerne mal im Schnabel. Und so ein Meisenpaar, das da in so einem Nistkasten brütet, ich habe ja auch einen Kasten und der ist in jedem Jahr auch besetzt und da sind die Meisen dann zugange und das ist ein Rein- und Rausfliegen und ich habe dann schon seit Jahren wirklich keine Probleme mehr mit Blattläusen. Also die sind mehr oder weniger immer alle weggeräumt.
Oh, das ist doch total klasse, oder? Hat man einen natürlichen Schädlingsbekämpfer im Garten.
Genau, hatten wir am Anfang schon gesagt, ne, dass diese Gartenvögel kostenlos und fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Also wo gibt es das schon, ne? Jetzt soll es um weitere Pflanzen gehen, die in unseren Gärten wachsen könnten, um Insekten anzulocken, von denen sich wiederum die Vögel einige schnappen und verputzen. Aber auch viele Samen und Früchte sind für die Vögel interessant. Auf eurer Internetseite, Linda, da habe ich gelesen, dass die Eberesche und der Weißdorn wahre Vogelmagneten sind. Die roten Beeren der Eberesche schmecken mehr als 60 Vogelarten und am Weißdorn, da wurden sogar mehr als 160 Insektenarten gezählt. Da ist dann der Tisch für die Gartenvögel reich gedeckt. Welche anderen Gehölze wären dann noch unbedingt zu empfehlen?
Also wir haben es eben schon kurz erwähnt, der Holzapfel, der ist wirklich ein Hit, der ist ganz toll. Es gibt aber auch die Vogelkirsche oder auch die Walnuss, der Baum, der ist natürlich auch total klasse, wenn die Nüsse vom Baum fallen, da gehen die Vögel natürlich super gerne ran. Aber auch die Mehlbeere ist toll oder der Speierling.
Und die können diese Nüsse auch gut knacken mit dem Schnabel?
Ja, das nicht, aber die gehen ja vielleicht ein bisschen auf, wenn sie so im Boden fallen. Manchmal hat man da ja Glück. Genau. Man kann auch ein bisschen nachhelfen. Das macht ja auch nichts.
Nein, und manche Vögel, die haben auch eine richtig gute Strategie. Die schnappen auch was, fliegen hoch und lassen es dann fallen und dann gucken so, aufgegangen, hin.
Genau. Die wissen schon, wie sie das machen.
Ja, die sind schon gar nicht so dumm. Die haben schon ihre Überlebensstrategie ausgewählt und setzen die auch wiederum sehr oft ein. Und es lohnt sich ja, wie man dann sieht. In zahlreichen Gärten, da steht ja auch so ein Sommerflieder oder Schmetterlingsstrauch, wie er genannt wird. Da ist im Sommer immer viel los. Ganz viele Schmetterlinge versorgen sich dort, aber er ist eben kein Strauch, an dem sich auch Raupen etwas zu fressen holen können. Und genau darauf kommt es ja an, wenn ich eben Raupen haben will, die dann vielleicht für die Vögel als Nahrung dienen. Bei diesen Stauden, welche locken besonders viele Insekten an?
Da haben wir einmal die wilde Malve, vielleicht kennt ihr der ein oder andere noch, da aber auch der Spitzwegerich ist ganz toll oder der echte Salbei, der Hornklee oder der Lavendel, den kennt man ja auch. Das ist auch ein richtiger Insektenmagnet, aber es gibt auch ein paar unbekanntere wie das Mädesüß oder das Lungenkraut, die sind auch ganz, ganz toll.
Aber Lavendel, stimmt, habe ich auch und da ist immer ein Brummen und Summen im Frühjahr, Sommer.
Da gehen auch die Wildbienen total gern ran. Das ist immer richtig klasse.
Und die legen ja auch bald los. Ne? So im Februar, da starten die ersten Wildbienen schon. Die sind ja viel früher unterwegs als die Honigbienen. Ja. Ne? Und die brauchen dann ja auch etwas. Und die freuen sich dann, wenn so ein Krokus blüht oder auch ein Schneeglöckchen schon da ist. Ne? Das sind so die ersten Nahrungsquellen für die Wildbienen.
Genau, die Frühblüher darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, die sind auch ganz, ganz wichtig.
Die Vögel ernähren sich ja auch von Pflanzensamen. Welche Pflanzen sollten denn deshalb auch in meinem Garten stehen, wenn ich Gartenvögel anlocken möchte?
Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge. Ich habe mal eine Auswahl aus 4 zusammengestellt. Das ist einmal die Wegwarte, dann gibt es noch den Natternkopf, Steinklee und die Flockenblume. Finde ich ganz toller Name.
Flockenblume und nicht Glockenblume.
Ja, total toll, oder?
Ja, also man muss wirklich mal sagen, diese Pflanzen, die haben manchmal so, ja, fast schon so Poesienamen. Mhm. Also da, ich höre das immer so
richtig
gerne.
Richtig melodisch teilweise auch.
Kannst du die 4 nochmal erwähnen? Das war so schön.
Wegwarte, das war total toll. Natternkopf, Steinklee und Flockenblume.
Flockenblume,
sehr Flockenblume schön. Gefällt mir auch am besten.
Ja. Was wir aber auch nicht vergessen sollten, so ein Garten, der muss nicht immer total aufgeräumt sein. Denn in einer Ecke, da könnten auch mal die sogenannten Unkräuter stehen und wachsen, wie zum Beispiel die Brennnessel. Von den Blättern der Brennnessel ernähren sich nämlich viele Raupen von Faltern. Dazu zählen unter anderem die Raupen des Admirals, des Tagpfauenauges, des kleinen Fuchses, des Distelfalters und die Raupen des Landkärtchens. Und von diesen Raupen wandern dann einige auch in die Schnäbel von Gartenvögeln. Gibt es so weitere Unkräuter, die du vielleicht nennen könntest, die als Nahrungsquelle von Raupen dienen?
Also da gibt es natürlich noch jede Menge Distelarten, die darf man auch nicht vergessen. Es gibt aber auch die wilde Malve, die ist auch wieder in der Kategorie sehr beliebt. Oder der Natternkopf, wie eben schon erwähnt, auch sehr beliebt. Oder der Borretsch. Und grundsätzlich Wildkräuter oder ein kleines Unkraut, das ist auch wichtig für die Natur. Und wenn man da auch wieder ein kleines bisschen entspannter rangeht, bisschen was auch stehen lässt, dann hilft das sehr, sehr vielen Gartenbewohnern.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Im Herbst, also in einigen Monaten, da müssen auch nicht alle heruntergefallenen Blätter aus dem Garten herausgekarrt werden. Sie können mit dem Rasenmäher zerkleinert werden, das mache ich bei mir auch. Also ich habe da so ein paar Bäume stehen, so eine weinblättrige Birne, eine Kirsche, da kommt dann schon so ein bisschen was zusammen, das fällt dann nach und nach runter. Dann wird das zusammengehakt, so auf der Rasenfläche und dann komme ich mit meinem Elektrorasenmäher und knatter, knatter, knatter da so ein bisschen drüber. Dann wird das zerkleinert, fliegt in den Fangkorb hinten rein, den nehme ich ab und greife dann munter in diesen Fangkorb herein und verteile dann dieses kleingehäckselte Laub auf den Beeten. Das hat mehrere Vorteile. Ich mulche damit das Beet, das heißt also die Mikroorganismen in den Beeten, die gehen ran an die Blätter, knabbern so ein bisschen und zersetzen die, wandeln diese Blätter so ein bisschen Dünger um sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal regnet, bleibt der Boden unter den Blättern später länger feucht, also hat auch einen Vorteil. Und es verkriechen sich dann auch im Spätherbst oder auch im Winter ja, Kleinstlebewesen, Insekten darunter. Und dann gehen die Vögel da auch hin, also meine beliebten Amseln. Da sieht das manchmal so aus, also als wenn die jedes Blatt einzeln umdrehen und gucken, na, ist da was? Und wenn ja, dann picken sie zu. Also sollte man wirklich machen, Laub muss nicht raus aus dem Garten, kann weiterverwertet werden.
Ganz genau. Das gehört auch zu einem naturnahen Garten dazu. Da können sich nämlich auch Insekten verstecken, wie du schon gesagt hast. Da kann auch unter dem Unkraut, was drunter ist, kann noch was leben. Und da ist ziemlich viel Leben drunter und genauso nämlich auch Totholz, was man hat oder Schnitte von der Hecke oder was, das kann man auch alles zu einem Reisighaufen aufschichten.
Und da ist dann auch viel, was ich da eben verstecken kann, verkriechen kann. Die einen überleben, die anderen nicht. Die anderen werden dann halt Futter für unsere Vögel und so ist dann auch da wieder der Kreislauf, weil wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, wieder geschlossen. Und das ist ja, glaube ich, so das Ziel von ganz vielen, die naturnah Gärtnern, dass sie eben diesen Kreislaufgedanken im Kopf haben. Also, dass sie nichts aus dem Garten entfernen, dass sie auf gar keinen Fall auch mit Chemie im Garten arbeiten wollen, dass sie also all das, was sie anbauen, was sie nicht selbst verwerten, eben weiter im Garten irgendwie, ja, einsetzen, um eben das Bodenleben zu aktivieren und alles am Laufen zu halten.
Ganz genau. Da gehört ein Kompost dazu, da gehört ein Reisighaufen dazu, das Totholz, das Unkraut und das Laub, das ist alles ein Kreislauf.
Und der Komposthaufen, den du gerade angesprochen hast, da wird ja dieses schwarze Gold der Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner so ja umgewandelt oder das, was ich da reingebe, wird dahin umgewandelt, dass ich später tollen Kompost habe. Aber da ist auch viel los noch und da ist viel drin unterwegs im Kompost, was für die Gartenvögel unter anderem auch interessant ist.
Genau, da finden wir nämlich Würmer und Maden. Und die sind ja für die Vögel auch ganz, ganz toll. Die picken die sich da auch raus. Teilweise sind da auch ein paar Insekten, die da überwintern. Also das ist dann in den kalten Tagen oder so im Spätherbst und im Frühjahr ist da auch ganz viel los. Und für die Vögel toll.
Überall ist Leben im Garten.
Genau, da braucht man manchmal gar nicht so viel nachhelfen. Das regelt sich alles von allein.
Hervorragend. Vergessen sollten wir natürlich auch nicht, dass die Vögel gerade in heißen Frühjahrs- und Sommerphasen etwas zu trinken benötigen. Wir hatten ja zurückblickend wirklich heiße Sommer in den vergangenen Jahren und auch Frühjahre, die richtig knochentrocken waren und keiner weiß, wie es weitergeht. Aber die Tendenz, glaube ich, kann man sagen, ist schon so, dass es ja so weitergehen wird, dass es also trocken und heiß bleibt. Also brauchen die Vögel auch so ein bisschen etwas zu trinken, so eine Trinkschale vielleicht aufstellen oder was anderes, ein Gefäß, wo sie halt so ein bisschen auch geschützt vielleicht sind, damit nicht die Fressfeinde vielleicht drüber herfallen über die Vögel, die da gerade ein bisschen baden oder was trinken. Also Wasser ist schon wichtig.
Genau, auf jeden Fall. Ich hatte das ja vorhin schon kurz angesprochen, so ein kleiner Gartenteich, der hilft schon. Wenn man den hat, dann braucht man nicht unbedingt so eine extra Vogeltränke. Aber wenn man jetzt keinen eigenen Gartenteich oder sowas hat, dann hilft es schon sehr, sehr weiter, wenn man in so heißen Tagen im Sommer oder auch im Winter, wenn alles zugefroren ist, wenn man da eine kleine Vogeltränke anbietet. Im Winter kann man dann vielleicht versuchen, so ein kleines Holzstück oben an die Oberfläche zu legen, damit es nicht komplett zu eist. Im Sommer ist es ganz toll, wenn man das Wasser auf jeden Fall regelmäßig wechselt. Das ist wie beim Futterhäuschen oder bei der Futterstelle. Hygiene ist da das Allerwichtigste und da sollte man immer möglichst austauschen und alles sauber halten. Genau.
Und wenn es geht, denke ich mal, ist Regenwasser immer ganz gut. Also wenn man irgendwo einen Auffangbehälter hat, dass man eben das Regenwasser nimmt. Und wenn man halt kein Regenwasser hat, gut, dann nimmt man Leitungswasser.
Ja, genau. Finde ich auch in Ordnung.
Du hast ja vorhin auch schon die Wildbienen so ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Die freuen sich natürlich auch, wenn es irgendwo was zu trinken gibt, denn die brauchen auch Flüssigkeit. Und dann könnte man noch ein kleines Steinchen vielleicht so drauf reinsetzen in so eine Trinkschale, wo die dann drauf landen können.
Genau, man kann auch Murmeln nehmen, sieht auch ganz hübsch aus. Muss auf jeden Fall ein bisschen flacher sein, weil die Insekten dürfen natürlich auch nicht da drin trinken. Das wollen wir ja nur auch nicht. Für die Vögel reicht das, wenn das so ein bisschen so einen Rand hat, aber für die Insekten muss es doch ein bisschen flacher sein und dann mit so Steinchen oder Murmeln ist das doch ganz schön.
Murmeln, da meinst du diese bunten Glasdinger,
die man früher halt gibt? Ja, die funktionieren super dafür.
Gibt's die überhaupt noch?
Ja, also Spielwarenladen. Ich habe, glaube ich, sogar noch welche zu Hause.
Murmeln, ja. Hatten wir früher
sieht auch noch hübsch aus.
So blau gezogene Farben da drin und sowas. Dann klickerte das immer so, wenn man da murmelt. Ja. Ja, es ist weit weg so aus der Erinnerung, aber immer wieder schön, wenn man mal dran erinnert wird. Ne?
Ja.
Ja, haben wir jetzt noch was vergessen oder waren das so die wichtigsten Punkte rund um das Thema, wie wir unseren Garten auch in so ein kleines oder größeres Paradies für Vögel verwandeln können?
Einen Punkt habe ich mir tatsächlich noch notiert auf dem Zettel mit einem ganz großen Ausrufezeichen.
Okay, was ist das?
Es gibt nämlich eine relativ unbekannte Gefahr, möchte ich jetzt fast schon sagen. Glasflächen sind nämlich für Vögel tatsächlich gefährlich, wenn wir da nicht Abhilfe schaffen und die für die Vögel erkenntlich machen. Es sterben leider noch relativ viele Millionen Vögel jährlich an Glasflächen. Es geht manchmal ein bisschen unter, aber wenn wir da nochmal gucken, im eigenen Garten, vielleicht der Wintergarten, ein bisschen vogelsicher gemacht wird. Da gibt es spezielles Vogelschutzglas. Das ist das Ultimative. Man kann aber auch bestimmte Muster drauf kleben oder von innen vielleicht eine Gardine. Das hilft manchmal auch schon. Das wäre auch noch ganz toll, wenn man da mal eine Runde durch den Garten dreht und guckt.
Ja, stimmt. Und der Klassiker ist, glaube ich, dass man so schemenhaft so Vogelmotive dann dran klebt, ne? So schwarze Folie oder
ja,
so.
Ja, genau. Was nicht so gut funktioniert, sind tatsächlich Motive von Greifvögeln. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Das nehmen die Vögel nicht so richtig wahr. Aber diese Motive, die funktionieren. Also so, damit man dem Vogel natürlich das erkenntlich macht.
Gut, das wäre schon schön, wenn die Vögel nicht permanent gegen irgendwelche Glasflächen
Das rauschen. Passiert leider noch ziemlich häufig. Aber jetzt wissen wir das ja und jetzt können wir mal gucken gehen.
Jetzt ändern wir das, genau. Ja. Es gibt ja auch regelmäßig die Stunde der Gartenvögel, die der NABU organisiert. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer sollen dann die Vögel bestimmen und zählen, die da in ihrem Garten unterwegs sind. Hat sich da das Ergebnis in den vergangenen Jahren irgendwie großartig geändert? Also was die Rangfolge und die Zahl und Häufigkeit anbelangt?
Also wir merken schon bei dieser Zählaktion über die Jahre, dass der Bestand von den Gartenvögeln abnimmt. Mhm. Wir haben jetzt die Stunde der Wintervögel abgeschlossen und hatten da zwar ziemlich viele Teilnehmer durch den Lockdown, was natürlich auch super klasse ist. Die Leute begeistern sich für die Natur, das ist total schön. Wir sammeln alle gemeinsam Daten über die Natur und kümmern uns alle gemeinsam. Aber man merkt, dass der milde Winter auch dazu beigetragen hat, dass Vögelarten wie der Hausspähling und das Rotkehlchen ziemlich weit vorne lagen. Die mögen nämlich milde Winter. Mhm. Und das hat man dann schon gemerkt. Aber der Eichelhäher zum Beispiel, der war in Niedersachsen leider ein bisschen weiter hinten, hat im Vergleich zum Vorjahr -34% gehabt. Oh. Also das ist schon
immer,
da haben wir uns ein Ausrufezeichen dran gemacht. Mhm. Da wollen wir nochmal die nächsten Jahre weiter beobachten, was da passiert.
Der Garten jetzt gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben, ist natürlich ein total toller Rückzugsort, eben nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen. Da kann man ja sich frei bewegen, man kann etwas buddeln, man kann etwas pflanzen, da wächst dann auch mal wieder was im Frühjahr. Also da ist dann richtig Leben drin. Also das ist auch etwas, was uns beruhigt und aufbaut und uns eine große Hilfe ist, durch diese Zeit zu kommen. Und ein Balkon ist da genauso wertvoll.
Auf jeden Fall, auf dem Balkon kann man auch schon total viel machen. Und wenn es nur die bienenfreundlichen Pflanzen sind, die jedes Jahr wiederkommen, wenn man das anbietet.
Und man kann auch sogar ein bisschen Gemüse ziehen, Tomaten und so weiter. Das kommt dann in einigen Wochen in einem anderen Podcast. Da geht es dann um das Anziehen von den Jungpflanzen. Denn jetzt ist schon bald die Zeit. Die Kulturen, die so ein bisschen länger brauchen, wie Chili und so weiter, die können jetzt schon bald vorgezogen werden in den eigenen vier Wänden. Darüber sprechen wir dann in 2 bis 4 Wochen mal oder in einigen Wochen auf alle Fälle. Und in diesem Jahr, jetzt nochmal zurück zum NABU, da können ja erstmals alle, die sich auch dafür interessieren, den Vogel des Jahres selbst wählen. Diese Rubrik Vogel des Jahres, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber bislang haben eben nicht alle Menschen so einfach die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben. Wie wurde denn der Vogel des Jahres bislang bestimmt?
Bisher haben immer NABU und LBV, das ist unser bayerischer Partner, haben immer Experten den Vogel des Jahres gewählt aufgrund der Tatsache, dass er entweder besonders bedroht oder gefährdet ist in seiner Art oder in seinem Lebensraum, weil wir dieser Vogelart dann natürlich Aufmerksamkeit schenken wollen. Und das erste Mal fand das 1971 statt. Hm. Und dieses Jahr haben wir nämlich ein Jubiläum zum 50. Und deswegen dürfen die Deutschen alle mitmachen, alle mitwählen. Wer ist euer Favorit? Wer soll Vogel des Jahres werden?
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Ja, danke schön.
50 Jahre.
Das gebe ich an alle Kollegen weiter.
50 Jahre ist ja schon eine schöne Zahl. Also das ist ja beachtlich. Ja. Ne?
Letztes Jahr hatten wir die Turteltaube. Ich finde auch einen ganz schönen Vogel. Auch ganz spannend.
Turteltaube hört sich immer irgendwie toll an.
Da muss ich immer an Kevin allein in New York denken.
Ja,
da war ja auch diese Brosche, die Kevin an die Dame weitergibt, war auch eine Turteltaube.
Ja.
Gerade im Kopf.
Schön. Ja, bei Turteltauben hat man gleich Bilder. Das ist wirklich.
Ja, das sind total tolle Tiere.
Gut, dann kommen wir jetzt von den Turteltauben mal wieder zurück zum Vogel des Jahres. Also jetzt können alle, die hier in Deutschland leben, ihre Stimme abgeben. Die Top-10-Kandidaten, die sind ermittelt worden, also die jetzt noch nicht auf dem Siegertreppchen stehen, aber schon in der Vorauswahl sind. 307 verschiedene Vogelarten sind ursprünglich angetreten. 10 haben es jetzt in die Endrunde geschafft. Welche sind das, welche 10?
Da haben wir einerseits die ganz bekannten Arten, wie das Rotkehlchen, die Amsel, der Eisvogel ist auch dabei, die Blaumeise, den Haussperling, aber auch seltenere Arten wie den Kiebitz und den Goldregenpfeifer. Dann haben wir noch die Stadttaube dabei, die Rauchschwalbe und die Feldlerche. Das sind unsere Top 10.
Also buntes Bild so durch die Vogellandschaft, kann man sagen.
Genau.
Und wer mitmachen möchte bei der Wahl, wie geht das dann jetzt genau?
Da kann man einfach online mitmachen unter www.vogeldesjahres.de. Man stimmt einfach für seinen Favoriten ab. Einmal pro Vogel geht das und dann kann man seine Stimme online abgeben bis zum 19. März.
Also Vogel des Jahres in einem Wort sozusagen geschrieben.de und dann habe ich die entsprechende Seite und dann blicken mich wahrscheinlich diese 10 Vögel an und ich kann dann entsprechend meinen Haken setzen oder irgendwo draufklicken.
Da erzählt jeder noch eine kleine Geschichte von sich. Und da gibt es noch ein kleines Vogelporträt. Das heißt, wenn man sich jetzt irgendwie für die Art noch interessiert, kann man auch mal reinschauen und dann seinen Favoriten nehmen. einfach wählen.
Also unbedingt mal gucken und auch mitmachen. Es lohnt sich und man erfährt eben viel über die Vögel, die wir hier bei uns in Deutschland noch haben. Auch wie gefährdet sie sind und was wir tun können, damit es ihnen besser geht. Genau das, was wir ja auch mit dieser Podcast-Ausgabe hier beabsichtigen. Ja, das war unsere Folge zum Gartenparadies für Gartenvögel. Schön, dass du dabei gewesen bist, Linda, und auch alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer dabei geblieben sind. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne. Und es gibt ja, wie ich vorhin schon mal sagte, auch schon eine Podcast-Folge mit Linda und mit mir, in der es um den Bau von Nistkästen geht. Da gerne mal reinklicken. Und wenn man schon auf der Zentralseite ist, dann vielleicht auch nochmal bei den anderen Folgen, die wir schon vorliegen haben, mal gucken, ob da nicht das eine oder andere auch interessant wäre. Ja, und wer uns abonniert, der verpasst auf keinen Fall eine neue Folge. Also da auch bitte auf den entsprechenden Knopf klicken. Und dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an meine Expertin Linda Henschel vom Naturschutzbund Deutschland für die vielen interessanten Informationen rund um die wichtigen Gartenvögel. Und ich wünsche wie immer am Ende allen Podcast-Hörerinnen und Hörern viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Macht es gut und bis bald, wenn es wieder heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.